Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich begrüße Sie zur, wir sollten ja doch mal zählen, zum 7. Suhrkamp Verlagsabend. Wir haben vor fast genau einem Jahr, ich glaube einem Jahr minus einem Tag, diese Suhrkamp Hauslesungen eröffnet. Wir haben sie eröffnet, wie könnte es anders sein, mit Andreas Mayer. Wir werden sie in diesem Jahr fortsetzen, wie könnte es anders sein, als mit Andreas Mayer. Eva Demski, wenn dein Inseltaschenbuch, machen wir natürlich die zweite Fassung davon. Als wir die erste Suhrkamp Hauslesung hatten, war hier alles überfüllt, könnte man sagen. Und ich schob das, lieber Mayer, Sie werden das entschuldigen, ich schob das auch auf das Interesse und die Neugierde, mal zu gucken, was in diesem Haus denn nun eigentlich los ist. Nun hat sich diese Neugier ja gelegt und man hat gesehen, dass es genauso ist wie sonst auch. Und trotzdem sind Sie heute Abend so zahlreich gekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Es muss also mit Werk und Person von Andreas Mayer zusammenhängen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Nun könnte ich vieles über Andreas Mayer und sein Buch erzählen, möchte nur eines sagen und davon dabei doch von einer Regel abweichen, die für meines Erachtens zumindest für Lektoren gelten sollte. Die Regel heißt, dass man in der Öffentlichkeit nicht zu sehr ein Buch eines Autors lobt. Das hat nichts damit zu tun, dass der Lektor das Buch eines Autors nicht loben soll, sondern es hat vor allem damit zu tun, dass andere Autoren dann meinen, sie würden nicht gelobt. Diese Regel werde ich einfach, so sind die Autoren, Eva, doch. Du natürlich nicht, weil alle Autoren sind anders. Das neue Buch von Andreas Mayer, Das Haus, habe ich erst aus unterschiedlichen Gründen, die ja nichts zur Sache tun, erst einige Zeit nach Erscheinen gelesen und konnte dann nicht anders als dem Autor noch nicht mal zu gratulieren, sondern fast schon vor ihm ja in die Knie zu gehen und zu sagen, was für ein wunderbares Buch es denn sei. Habe ihm das dann auch gleich mitgeteilt, sodass also für ihn jetzt nichts Neues und jetzt bin ich dann einfach ruhig und übergebe Andreas Mayer, der am besten in sein Buch einführen kann.
Das Haus meiner Kindheit war groß und leer. Vorne ging es zur Stadt hin, zum Mühlweg, zu den anderen Häusern. Nach hinten öffnete es sich auf die ganze Welt. Ich wuchs an einem großen Fenster auf. Darunter war die USA, unser Fluss, dahinter lag das Feld und darüber war der Himmel. Lag ich im Bett, sah ich die Äste der großen Linden, die am jenseitigen Usa-Ufer standen. Im Sommer wehten ihre Blätter im Wind, im Herbst färbten sie mein ganzes Zimmer, im Winter starrten die Äste wie Skelette im Dunkeln, im Frühjahr bargen sie die Vögel und waren von Gesang erfüllt. Damals erkannte ich noch keine Vogelstimmen. Damals war ihr Gesang noch ungeschieden und einheitlich. Ich lernte die Stimmen erst, als das Zimmer, das Haus und die Welt, auf die hin es sich öffnete, verloren waren, wie auch das Geräusch der USA, das mein Lebensgeräusch war, dieses stetige Plätschern, das meinem Kopf von Anfang an einen bestimmten Rhythmus mitgegeben hat, gegen den ich mich nicht wehren konnte, vielleicht einer der Anfangsgründe meiner Krankheit. Als ich ein kleines Kind war, brachten meine Eltern mich zum Arzt, denn ich sprach nicht, sagen sie, lange Zeit nicht, kein Wort, und ich bewegte mich absonderlich. Sie glaubten an einen schwerwiegenden Nervenschaden. Die Augenprobe bestand ich nur teilweise. Immer glitten meine Augen vom Gegenstand der Betrachtung ab. Am Anfang fixierte ich, dann glitt ich ab, sagen sie. Ich lag nachts im Bett und hustete mir alles aus dem Leib. Auch das wurde mit den Nerven erklärt. Ich war ein erschöpftes Kind, das sich nachts in einen bellenden Hund verwandelte. Der Arzt habe mich begutachtet und gesagt, das Verhalten, das ich an den Tag lege, sei im Allgemeinen Zeichen für eine Art von geistiger Behinderung. Ich war aber offensichtlich nicht geistig behindert, sondern zeigte nur dementsprechende Verhaltensweisen. Ich war ein stummes Kind, das auf keinem Stuhl sitzen blieb, Und wenn ich im Bett lag, schloss ich die Augen und öffnete sie wieder und wälzte stundenlang und die halbe Nacht langsam meinen Kopf auf dem Kissen hin und her, von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Das machte meinen Eltern Angst. Ich war verschlossen in meiner Welt, so sei es ihnen vorgekommen. Wie jede frühe Kindheit, so wird auch meine in der Familie in einer Ansammlung ganz verschiedener Geschichten und Anekdoten erzählt, von denen ich nicht weiß, inwieweit sie zutreffen oder ob sie überhaupt irgendwie zutreffen, auch wenn ich im Zentrum dieser Erzählungen stehe, als das Kind Andreas bzw. der Andi, wie sie mich nannten. Dieser Andi sei in den ersten Tagen ein unkompliziertes Kind gewesen. Schon die Geburt sei ganz leicht gewesen. Mein Vater war wie immer mit seinem Dienstwagen nach Frankfurt gefahren. Die Wehen setzten am Morgen ein und daraufhin folgt immer die Anekdote mit dem Milchmann, der meine Mutter in die Geburtsklinik fährt. Er stellt gerade die Milchflasche vor die Tür, da fragt ihn meine Mutter, ob er sie nicht in die Klinik fahren könne. Andernfalls hätte sie vielleicht ein Taxi genommen oder meinen Onkel J. angerufen. Ob schon eine Tasche mit den notwendigen Sachen für den Aufenthalt in der Klinik bereitstand, wird nicht erzählt. Es ist aber wahrscheinlich. Es war nämlich die dritte Niederkunft, so wird alles bereits mit einer gewissen Routine vonstatten gegangen sein. Die Familie wohnte damals in einer Wohnung in Niedermörlen, einem Stadtteil von Bad Nauheim, und bestand aus 4 Personen, meinen Eltern und meinen 2 Geschwistern. Also, der Milchmann. Vielleicht gab es häufig Gespräche beim Milchbringen zwischen Tür und Angel und der Milchmann bekam dann einen Schnaps wie der Postbote. Er folgte dem Wunsch meiner Mutter und fand es wahrscheinlich abwechslungsreich, eine Hochschwangere im letzten Moment in die Klinik zu fahren. Aber möglicherweise ist dem Milchmann auch während der Fahrt klar geworden, dass die Geburt sich auch gleich, also noch im Milchwagen, ereignen könne. Folglich wird er sich beeilt haben. Ansonsten wäre ich vielleicht in einem Milchauto zur Welt gekommen, irgendwo zwischen Niedermörlen und Bad Nauheim auf der B3. Ganz plötzlich sei es gegangen und ich, der Andi, sei da gewesen. Ich, das Milchmannkind, die leichte Geburt, das einfache Wesen, und gleich gelacht soll ich haben, gefreut soll ich mich haben, auf der Welt und nun im Sonnenlicht. Aber wahrscheinlich habe ich doch eher um mein Leben geschrien im ersten Moment, wie alle Kinder. Vermutlich wurden dort in der Geburtsklinik mindestens 5 oder 10 geboren an diesem Tag und jeden lächelten sie an und ließen ihn schreien und legten ihn dann ab und riefen die nächste Kreisende herein. Auch für meine Mutter war ich ja bereits Routine. Am Abend dann der Vater, wie er mit einem Blumenstrauß erscheint im Dienstwagen und möglicherweise, wenn alles so einfach mit dem dritten Kind war, fuhren sie bereits am selben Abend mit mir nach Niedermörlen und auch die dann folgenden Handgriffe an mir waren Routine und geübt und betteten mich in die Tücher, in die schon 2 andere Kinder gebettet worden waren. Wieder ein Kind da, noch eins. Schönes Wetter soll an diesem Tag geherrscht haben in der Wetterau. Es war der Tag des heiligen Ägidius, des Schutzhelfers bei Unfruchtbarkeit, Pest und Geisteskrankheit. Abends stand der Mond nur noch zu einem Achtel am Himmel und im Fernsehen sahen sie die Abendnachrichten, in denen die Republik des Kriegsausbruchs auf den Tag genau vor 28 Jahren gedachte, an einem Freitag wie mein Geburtstag. Damals war das 2. deutsche Fernsehen seit genau einer Woche in Farbe auf Sendung. Auch in den folgenden Tagen und Wochen soll ich ein einfaches, unkompliziertes Kind gewesen sein, mit einem sonnigen Gemüt. Die Anekdoten blieben noch eine Weile lieblich. Geschrien hätte ich natürlich so gut wie gar nicht in den ersten Wochen und ich hätte mich nie aufgedrängt. So ging ich in der ersten Zeit, stelle ich mir vor, von Hand zu Hand, bis ich für die ersten Jahre in der meiner Urgroßmutter landete. Und meinem Vater gratulierten sie in seiner Firma und reichten ihm die Hand und schüttelten seine und tranken mit ihm ein Glas Sekt. Am Anfang wurde ich bestaunt wie jedes Kind und jedes Kind war wie eine Pflicht, die man endlich auf sich genommen hat, weil alles andere eine Art von Fahnenflucht gewesen wäre und ein schierer, unglaublicher Egoismus. lieblich auch. Die Urgroßmutter, die zu meiner ersten großen Bezugsperson wurde, habe immer mein Bubchen gesagt, wenn sie von mir gesprochen habe. Ganz vernarrt soll sie in mich gewesen sein, und zwar von Anfang an, wobei anzumerken ist, dass etwas anderes in der Familie auch nicht erzählbar wäre. Mit Sicherheit würde nie jemand erzählen, dass die Urgroßmutter unter Murren und Beschwerden den Säugling an sich genommen habe, denn dann müsste ja gerechtfertigt werden, wieso man ein Kind zu jemandem schiebt, der offenbar lieber nichts damit zu tun hat.